Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen auch in den Finals. Es ist soweit, nachdem wir die ganze Woche im Endeffekt damit verbracht haben, irgendwo in die Glaskugel zu blicken, uns irgendwelche Dinge auszumalen, die passieren könnten, die passieren werden, die niemals passieren werden, haben wir jetzt endlich harte Fakten, über die wir sprechen können. Und meinerseits auch einen Frosch im Hals, aber den kriege ich gleich los, deswegen sage ich jetzt ganz kurz, um die ganze Geschichte richtig in die Tiefe besprechen zu können, sitzt er mir natürlich wieder gegenüber, der sicherlich nach Bostons brutalem Spiel 1 nicht mehr ganz unalkoholisierte.
Ole Frags, was?
Mein Name ist Max Marbeiter, natürlich. Ole, Quatsch. Zu unseren Getränkevorlieben.
Morgens um halb 9 in Deutschland, oder was?
So sieht er eben. Morgens halb 9 in Hamburg. Beziehungsweise eigentlich würde es eher nach München passen, ne? So. Mal schön.
Kommt drauf an.
Morgens ein Sitzen. Ja, gut, in Hamburg ist eher noch ein Sitzen, in München ist schon ein Sitzen, vielleicht.
So kann man es drehen. Ja. Hauptsache ein Sitzen.
Genau. Und so sitzen wir hier. Genau. Und sprechen über die Finals. Und Ole, kann man sagen, in Spiel 1 sind viele von den Dingen eingetreten, bei denen man gesagt hat, wenn das so ist, sieht es ziemlich gut aus für Boston. Und wenn das so ist, hat Dallas Riesenprobleme.
Ich möchte mich gerne selbst zitieren. Ein fitter Porzingis könnte die Serie deutlich machen.
Ja, da muss ich auch dran denken. Er sah fit aus. Er war zurück, er startete nicht, aber er sah fit aus, oder?
Ja, voll. Also ich meine, die gerade defensiv irgendwie die Beweglichkeit hat man ja sofort gesehen, hat ja auch ein paar echt ziemlich laute Aktionen, aber auch finde ich viel so zwischendrin, was er gut gemacht hat, also viel auch verhindert, was jetzt nicht dann irgendwie direkt ein Block war, aber wo man halt trotzdem gemerkt hat, er war in der Nähe und das hat die Gegner zum Nachdenken gebracht und offensiv, also wenn der Wurf fällt, ist es schon ganz gut, den Kollegen zu haben, weil er halt alles nochmal ein bisschen anders gestaltet und man ihm auch, wenn die Possession eigentlich scheiße ist, nach 20 Sekunden den Ball noch geben kann, wenn er halt irgendwie einen kleineren Gegenspieler hat und der über den drüber werfen kann und wenn er den
dann reinwirft,
dann ist das. Ja, genau. Hat er meistens und also auch gerade mit der Art, wie die Mavs ihn verteidigt haben, die ja auch viele Switches dann einfach hergegeben haben, dann
ist das
halt so ein Vorteil. Und dann wirfst du da halt drüber, wenn da Jaden Hardy steht oder Josh Green.
Ja.
Oder Luka Doncic. Oder auch ein Derrick Jones, der ein guter Verteidiger ist, aber halt auch 50 Zentimeter kleiner ist als Kristaps Porzingis.
So ist es. Ja, ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, wie intensiv der alles geswitcht hat. Also, oder wie einfach, sagen wir es mal so. Also, dass sie es so einfach hergegeben haben und irgendwie, Boston damit halt diverse Mismatches erlaubt haben, die Boston halt auch sofort irgendwie genutzt hat. Aber ja, Porzingis sah wirklich gut aus. Also, gerade auch so, was du angesprochen hast, defensiv, wie er sich da, wie er halt einfach immer da stand, auch nach Pick and Rolls, auch egal, also auch nach Drives Richtung Ring, was werden wir später noch drüber sprechen, intensiver, aber was halt Dallas sowieso relativ schwer fiel oder was Boston Dallas ziemlich schwer gemacht hat, aber er hat genau das gemacht, was ein Seven-Footer am Ring machen soll oder rund um den Ring machen soll, nämlich da sein und die anderen zum Nachdenken bringen. Also das war schon ein Riesending, fand ich. Und ja, war eine eindeutige Kiste. Ich meine, wir sollten Dallas natürlich nicht abschreiben. Mike Breen hat es im Broadcast auch gesagt, sie haben Spiel 1 gegen die Clippers verloren. Sie waren die Clippers ja auch mal 20 Punkte hinten. Sie haben Spiel 1 gegen OKC verloren. Aber Boston ist ein besseres Team. Ne?
Das stimmt. Also seitdem Jason Kidd da ist, haben sie, glaube ich, mit Ausnahme der Minnesota-Serie alle ersten Spiele immer verloren. Von daher ist es tatsächlich so, dass man da jetzt erstmal gucken muss, wieso die Antwort ausfällt. Aber also wie du es eben auch formuliert hast, es waren halt wirklich viele der Sachen zu sehen, wo man vorher dachte, das könnte vielleicht ein bisschen schwieriger werden als jetzt gegen andere Gegner. Und das wurde dann direkt ziemlich schwierig.
Es war nichts dabei, bei dem man gesagt hat, krass, damit hatte ich nicht gerechnet. Oder wo kommt denn das jetzt her? Sondern es waren schon so Dinge, bei denen man sich vorher überlegt hat, wie gehen sie damit um? Und jetzt sind sie halt in Spiel 1 nicht gut damit umgegangen, beziehungsweise Boston hat die Dinge sehr gut ausgereizt und ausgenutzt. Und das war dann am Ende schon so ein bisschen das Ding. Bevor wir jetzt richtig in die Tiefe gehen, Ole, das Ding ist ja bei dir, du bist ja live dabei, ne? Du bist ja als Celtics Ultra, kannst du ja die Nacht vorher eigentlich schon nicht schlafen und bist dann wach.
Das schaust dir das Spiel an. Dann zwei Nächte nicht.
Genau, schläfst dann zwei Nächte
Spiel.
Nicht. Genau. Und ich meine, es sind Finals, also ne, da ist dann ist der Nervositätsfaktor ein bisschen höher.
Ja.
Aber es ist dann morgens ist schon so ein Ding, ne? Also es ist dann, wenn man dann noch einen Text schreiben muss wie du, wenn man dann noch einen Podcast aufnehmen muss, so wie wir, Wenn dann vielleicht die Kinder auch mal nicht ganz ruhig schlafen, so in meinem Fall, ne, dann ist man nicht ganz fit, Ole. Dann muss man sich irgendwie anderweitig behelfen. Und wir haben da ja zum Glück was. Ne? Wir sind ja ausgerüstet.
Sehr richtig. Weshalb der Holy-Konsum, der sowieso während den Playoffs schon einigermaßen präsent war, sage ich mal, geht jetzt noch mal ein bisschen höher. Also tatsächlich habe ich mir heute Nacht zwei Shaker mit Eistee gemacht. Ja. Und habe die auch gebraucht. Also mittlerweile bin ich trotzdem an so einem Punkt, wo ich mich dann auch durchaus schon ein bisschen darauf freue, wenn wir fertig sind und ich mich dann ins Bett lege. Aber bis hierhin läuft's. Und ich meine, das ist jetzt, das könnt ihr dann jetzt bewerten als Zuhörer, ob ich es schaffe, heute zusammenhängende Gedanken zu formulieren. Auch mit dem Text, den ich geschrieben habe, ob da Zusammenhängendes drinsteht. Aber für meinen Teil wirkt es schon noch so. Und das ist die Hauptsache. Solange man das selber glaubt, ist das die Hauptsache. Und dabei hat mir Holy geholfen.
Ja, der Glauben an dich selbst, den bringt Holy zurück. Das ist gar nicht so schlecht. Und hält dich wach, theoretisch. Mir ist bis jetzt auch noch kein Lapsus untergekommen. Ich werde natürlich genau aufpassen. Wobei, wie gesagt, ich war zwar nicht live dabei, aber ich war auch früh dabei. Das heißt, ganz fit bin ich auch nicht mehr. Bei mir steht der Eistee auch daneben. Natürlich, wie immer, mit Matcha Lime Green Tea, weil das ist einfach mein Partner in Crime sozusagen. Das ist einfach, das ist auch perfekt jetzt für den Sommer, der in München gerade ein bisschen pausiert. Ich glaube, in ganz Deutschland ein bisschen pausiert, aber es ist schon wieder warm. Schön erfrischend. Schön. Ganz wichtig halt bei Holy ist ja das Ding natürliche Aromen. Ich finde, man merkt das halt schon. Haben wir auch schon oft angesprochen und so. Kommt irgendwie gut durch. Es ist kein Zucker drin. Es ist vegan. Es ist kein Taurin drin in den Energy Drinks. Man sollte im Grunde alles mal probieren, wenn es geht, um seinen Favoriten zu finden. Haben wir ja auch gemacht.
Absolut. Also in meinem Fall ist es übrigens auch Lemon Honey Black Tea. So, das kann ich in dem Fall nur sehr empfehlen. Wir haben aber auch die durch die Hydration Drinks gehen wir durch. Also tatsächlich. Oh ja. Energy, Iced Tea und Hydration bei Holy. Und wenn ihr da auch mal gucken wollt, was euer Favorit ist, dann gibt es auf jeden Fall immer Probierpakete, also wo man sich auch aussuchen kann, will ich jetzt ein Hydration Probierpaket, ein Iced Tea Probierpaket oder halt von allem, dann kriegt man da alle möglichen Portionen zugeschickt mit allen möglichen verschiedenen Flavors. Es gibt halt echt eine sehr, sehr große Auswahl. Und da kann man sich dann mal so ein bisschen durchprobieren und halt checken, was man selber gut findet. Kann ich nur sehr empfehlen.
Absolut, absolut. Und irgendwann wird man zu seinem Favoriten finden. Bei mir Hydration, White Peach, immer noch unübertroffen. Aber probiert es am besten selbst aus. Es ist dann auch relativ simpel, weil ihr das Pulver einfach in den Shaker packt, einmal durchgeschüttelt und gut ist. Bisschen Eiswürfel rein schadet auch nicht. Schmeckt ziemlich lecker, weil kalt ist richtig gut. Kühl ist sehr gut und kalt ist richtig gut. Also probiert es gerne mal aus. Und es gibt momentan auch noch eine kleine Aktion, weil ich habe ja den Sommer angesprochen und bei Holy heißt Sommer auch so ein bisschen Cocktail-Time. Es gibt Cocktail-Energy-Geschmacksrichtungen. Caipirinha Crab, Dolphin Daiquiri und Mojito Macaw. Patrick McCaw.
Ja, genau. Schön. Ich glaube, das ist die Inspiration für diesen
Geschmack. Ich glaube auch. Es schmeckt
nach Cocktail. Er ist auch auf dem Cover drauf, Patrick
McCaw. Es schmeckt nach Cocktail. Es ist natürlich kein richtiger Cocktail, aber probiert es auf jeden Fall aus. Denn der Vorteil ist, erstens schmeckt es sensationell. Zweitens gibt es auch da ein Probierpaket sozusagen, wo ihr die großen Portionen aller drei Geschmacksrichtungen bekommt, inklusive des jeweils passenden Shakers für 99,99 statt 149,99. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn ihr bestellt, nehmt ihr automatisch an einem ziemlich coolen Gewinnspiel teil. Es gibt nämlich insgesamt 10, ihr könnt eine von 10 Traumreisen gewinnen für 2 Personen. Gutschein im Wert von 2.500 Euro. Dabei seid ihr einfach, wenn ihr bis 14.06. bestellt. Also ne, da kann durchaus was bei rumkommen. Ziele dann weltweit natürlich. Und für alle, die bis 80 Euro bestellen, gibt's, solange der Vorrat reicht, einen Cocktailbecher dazu. Für alle, die, nicht bis, sondern ab 80 Euro, so. Für alle, die ab 120 Euro bestellen, gibt's, solange der Vorrat reicht, ein Holy Days T-Shirt.
Und wir lassen euch natürlich auch nicht mit leeren Händen dorthin gehen. Wir haben natürlich Gutscheincodes. Also einerseits, wenn ihr das erste Mal dort bestellt mit Korb 5 als Zahl, nicht als Wort, kriegt ihr 5 Euro Rabatt auf Erstbestellungen und mit dem Code einfach Korb 10% auf jede Bestellung, auch wenn ihr schon mal bestellt habt. Wir packen das natürlich auch in die Shownotes.
Ganz wichtig.
Aber man kann sich den Code im Zweifel auch merken.
Ich glaube, der ist gut merkbar, ja. Würde ich auch sagen. Aber, weil ihr auf Nummer sicher gehen wollt, Shownotes. Und wie gesagt, es lohnt sich. Ja, und wir haben über den Kristaps schon gesprochen, ne? Und der hat auch so ein bisschen losgelegt, als hätte er drei Heuli getrunken vor dem Spiel. Und es war schon auch so ein bisschen der Punkt, er kam rein und es hat sich viel, also bis dahin war es ausgeglichen, fand ich halbwegs. Und dann kam Kristaps und dann zog Boston davon.
Richtig? Ja, ist sehr richtig. Sorry, ich war kurz abgelenkt von deiner Geräuschkulisse.
Ja, bei mir ist gerade kurz, genau, bei mir ist gerade kurz etwas Trauer angesagt, aber.
Ne. Ja, das passiert halt schon mal. Vielleicht der Mavs-Fan. Also,
bei ich hoffe nicht. Nichts gegen Dallas, aber hier im Haushalt, ne, sind ja, werden ja andere Farben, werden andere Farben bevorzugt, aber.
Ja. Naja, ich meine, vielleicht ab jetzt ja Porzingis-Fans. Das war schon, also ich meine, er ist bei 12-11 reingekommen, glaube ich, stand es da gerade. Und er hat dann tatsächlich sehr schnell einfach irgendwie sofort so seinen Groove gefunden. Ich glaube, also das war ja auch normalerweise in den Playoffs bisher so, dass meistens, wenn Dallas Lively eingewechselt hat, dass sie dann eigentlich sofort so ein bisschen ihren Run hatten. Und in dem Fall wurde das halt gematcht. Deswegen fand ich eigentlich auch diese Entscheidung, KP von der Bank zu bringen, nicht schlecht. Und in dem Fall ist es dann halt komplett in die Richtung der Celtics gegangen. Also bis zum Ende des Viertels, da stand es ja dann 37-20. Also sind sie halt einfach komplett davon gezogen. Und Porzingis war halt echt entscheidend in fast allen Aktionen irgendwie beteiligt und hat halt sofort gezeigt, warum das mit ihm dann nochmal eine andere Herausforderung ist für die Defense, weil halt einfach so schnell und einfach überall auf dem Feld Vorteile entstehen können. Ich fand auch, dass Boston da irgendwie mit genau dem richtigen Gameplan und genau dem richtigen Rhythmus rangegangen ist. So, die Geduld war da, dass man sich halt irgendwie jetzt nicht in irgendwelche blöden Possessions hat reindrücken lassen oder jedenfalls nur sehr, sehr selten und stattdessen halt einigermaßen geduldig Drive and Kick gespielt hat, gute Würfe gefunden hat, gute Dreier vor allem gefunden hat. Viele davon sind ja auch reingefallen, aber es war jetzt nicht so, dass man irgendwie das Gefühl hatte, da gibt es eine Anpassungsphase oder irgendwas, sondern der war halt irgendwie sofort wieder da. Und das ist auch so, also Porzingis hat insgesamt einfach nur 20 Minuten gespielt, aber in diesen 20 Minuten hat er das Spiel schon extrem geprägt, muss man sagen.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben es ja eingangs schon gesagt, so an beiden Enden, aber es war schon, also diese Celtics-Lawine, die, glaube ich, ein 23-5-Run war, ging halt mit ihm los und ja, wie du gesagt hast, also Boston hat es halt offensiv, haben sie ein bisschen was von den Pacers angeschaut, so abgeschaut. Sie haben halt Dallas permanent unter Druck gesetzt, fand ich jetzt. Also offen. Sie haben jetzt, wie du gesagt hast, zum Korb gezogen. Gerade Tatum hat mir da gut gefallen, der erst Ende des ersten Viertels seinen ersten Wurf getroffen hat, aber halt fand ich vorher schon einen riesen Impact hatte, weil sie halt auch so ein bisschen begünstigt durch das Switching der Mavs, aber halt immer schnell wieder Mismatches hatten. Sobald ein Mismatch da war, sobald er jetzt gegen den größeren stand, Tatum ist er Richtung Ring gegangen, hat den Ball dann wieder nach draußen gepasst. Wenn irgendjemand näher am Ring gegen einen kleineren Stand hat er geworfen, gerade Porzingis auch. Und da hat Boston, finde ich, ja, so seine Offense eigentlich so ziemlich am Optimum gespielt. Und Dallas halt umgekehrt konnte ja seine Defense überhaupt nicht spielen. Also das war ja irgendwie so das Ding. Wie gesagt, es war so ein bisschen, gerade Lively oder Gafford standen halt oft irgendwo dann an der Dreierlinie rum. Und dann war halt so die Rim Protection nicht so da, aber mir hat das, was Boston da aufgezogen hat, es war eher irgendwie von Boston erzwungen. Und dann, du hast die Defense angesprochen, dann er hatte auch diese Blocks gegen Irving oder diesen Block gegen Irving beim Jumper. Und es war, also Porzingis. Und eigentlich hat Boston in der Phase Dallas wirklich alles genommen, was Dallas sonst so ausgemacht hat. Also es war schon ziemlich beeindruckend. Und war dann irgendwie, ich glaube, hat Celtics selber über 60% getroffen im ersten Viertel. Da war dann irgendwie nichts für Dallas zu holen in dem Fall.
Ja, also muss man ja insgesamt, gerade wenn man so auf die Defense schaut, muss man das ja fürs ganze Spiel eigentlich sagen, dass sie ihnen fast alles genommen haben, was jetzt nicht Luka oder Kyrie Koch mal in Isolation war. Weil,
genau.
Also Dallas hatte insgesamt als Team 9 Assists in dem Spiel. Das ist halt also schon unfassbar wenig. Doncic hatte einen, ist für ihn auch ein Playoff-Career-Low und halt auch was man jetzt einfach nicht erwarten würde, weil er den Ball so viel hat. Aber das haben die Celtics halt auch so ein bisschen mit erzwungen, weil sie halt einfach gesagt haben, und das ist halt so wirklich das, was sie von allen anderen Teams momentan unterscheidet, dass sie halt genug Leute haben, wo sie sagen, wir müssen jetzt nicht zwingend sofort Hilfe schicken, wenn da jemand irgendwie alleine gegen Doncic verteidigt, sondern wir vertrauen darauf, dass das schon passen wird. Also selbst Sam Hauser, also wenn Doncic sich den rangezogen hat, dann kam keine Hilfe, sondern Hauser hat den dann alleine verteidigt. Hauser hat ja auch dann einmal Turnover forciert und Luca hat
einen Stepback-Jumper
gegen ihn genommen und nicht getroffen. Das kann natürlich auch mal anders laufen, aber was halt einfach der Effekt davon ist, ist ja, es entsteht nicht immer automatisch irgendwo auf dem Feld sonst ein Vorteil, den Luca halt sofort finden kann, sondern er spielt ja dann quasi alleine.
Ja.
Und er kann das natürlich auch oft genug bestrafen. Ich meine, das ist ja auch die Qualität, die er hat. Und auch, also im dritten Viertel, als die Mavs dann mal kurzzeitig einen Run hingelegt haben, da war ja auch nichts vorbereitet. Das war ja auch alles in Eigenregie von Luca und Kyrie. Und so für eine Zeit lang geht das schon. Aber ich finde halt die Kalkulation irgendwie von den Celtics da sehr gut, dass sie halt einfach sagen, das funktioniert partiell, aber das reicht eigentlich nicht über 48 Minuten, um uns zu schlagen, wenn ihr das quasi zu zweit machen müsst und aber alles andere quasi nicht da ist. Die Mavs hatten keinen einzigen Alley-oop in dem Spiel. Sie hatten bisher in den Playoffs halt ständig welche. Sie haben einen Eckendreier genommen und den nicht getroffen. Aber egal, einen Eckendreier. Und das ist halt auch etwas, was normalerweise halt echt eine ganz zentrale Säule ist von ihrem Spiel. Und das wurde ihnen halt komplett genommen. Und also ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass die Celtics das hinbekommen, halt beide dieser Säulen wegzunehmen. Aber ich war mir nicht sicher, ob sie es wirklich hinkriegen. Und in diesem Spiel haben sie es hingekriegt. Mal gucken, ob sie das jetzt auch über einen längeren Zeitraum schaffen. Aber in dem Fall war das schon echt so. Und also auch, ich meine, Doncic, auch wenn der seine 30 Punkte gemacht hat, hat auch 26 Würfe genommen. Und wie gesagt, der war halt auch müde dann.
Und es war wieder so ein, also es waren wieder so 30 Punkte, bei denen ich mir irgendwann gedacht habe, so, ah krass, er hat schon 20 Punkte oder so. Also es sah jetzt nicht so aus dem Fluss heraus aus, sondern halt.
Ja, genau, er hatte halt im dritten Viertel hat er ja ein paar Mal auch dann ein paar in Folge getroffen, aber wie gesagt, das waren halt alles welche, die er sich selber erarbeiten musste.
Ja.
Und es gab halt keine einfachen Punkte für seine Mitspieler. Und das ist halt normalerweise das, was ihn oder was die Mavs ja dann auch so gemein macht, wenn man halt einerseits dieses Shotmaking hat, aber auch die leichten Abschlüsse für Washington, für Jones, für die Center-Dudes und Co. Und das war halt einfach gar kein Faktor. Das war nicht zu sehen. Und das ist dann auf Dauer halt einfach, glaube ich, selbst für Luca viel verlangt, wenn er, also in dem Spiel war das ja auch echt so, er hat 4 von 12 seiner Dreier getroffen, das restliche Team hat nur 15 genommen und davon auch nur 3 getroffen. Das ist halt, glaube ich, auf Dauer zu wenig, um gegen ein Team wie Boston mitzuhalten, was ja doch sehr schießwütig ist und halt auch ziemlich gut darin ist, die Dreier zu treffen, weil es halt auch in der Regel ziemlich gute, also einigermaßen freie Dreier sind, die sie sich herausspielen.
Ja, absolut. Und was ich halt krass fand, ich meine, du hast die Lobs angesprochen, die ja überhaupt nicht funktioniert haben. Und es war natürlich einerseits so die Präsenz von Porzingis, aber andererseits fand ich auch, dass Boston es halt ziemlich gut geschafft hat, durch die Art und Weise, wie sie sich positioniert haben im Pick and Roll, die schnellen Pässe auf den Rollman überhaupt erst zu unterbinden. Also Dallas hat den, also Luca konnte den Ball, hatte keine Anspielstation im Prinzip oder hatte diese Passing Lane irgendwie nicht. Und ja, sie haben ihn einfach diese Optionen genommen. Also ich meine, Derrick Jones Jr. und PJ Washington haben im Prinzip nur 3 above the break genommen. Das so ein bisschen die Mavs-Medizin, da haben sie auch stehen lassen und haben gesagt, hey, also beweist uns mal, dass ihr die treffen könnt. Und sie haben es, ich glaube, Derrick Jones Jr. hat sogar den ersten getroffen, aber dann nicht mehr so viel. Und es war so ein bisschen, ich fand es schon interessant, weil Boston es halt eigentlich gut geschafft hat, fand ich so ein bisschen die Mavs-Defense in Anführungszeichen zu kopieren, weil sie halt einfach die Zone extrem gut dicht gemacht haben und eigentlich gesagt, okay, am Ring habt ihr keine Abschlüsse. Und das war ja schon auch so ein bisschen das, was man vor der Serie sich überlegen konnte, was passiert. Also das hat Dallas im Prinzip eigentlich, Dallas, die ja gern irgendwie Schützen offen lassen, aber Dallas hat eigentlich mehr Schützen, die du eventuell mal offen stehen lässt als Boston. Und das war so ein bisschen dann die große Diskrepanz. Ich glaube, Boston war auch irgendwann mal, es gab mal, sie haben es im Broadcast erwähnt, Boston war plus 30 von der Dreierlinie in der ersten Halbzeit. Also das ist schon eine Nummer irgendwie.
Ja, waren sie ja über das Spiel auch ähnlich. Ja. Also 16 Dreier haben sie getroffen, 7 hatte Dallas. Aber also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie die Mass Defense kopiert haben, weil...
Nein, also jetzt nicht 1:1, aber es war so vom Ding, sie haben es halt geschafft, gegen ein Team, das gern in der Zone punktet, die Zone dicht zu machen. Also so. Also ich meine jetzt nicht, dass sie jetzt quasi sich zusammengezogen haben und dann so haben stehen lassen, beziehungsweise genauso gespielt haben wie Dallas, aber halt so dieses. Sie haben, also eher, beziehungsweise vielleicht bessere Formulierung, sie haben den Mavs ihre eigene Medizin verabreicht, so ein bisschen.
Ja, also sie haben ihnen halt einfach so diese ganzen Wege an leichte Punkte genommen. Ich glaube, also was bei ihnen halt noch so ein bisschen der Unterschied ist zu dem, was die Mavs so gemacht haben, ist, also über die Playoffs bisher und was sie ja auch sehr gut gemacht haben, da wurde halt schon, glaube ich, ein bisschen mehr dafür gearbeitet, um einzelnen Spielern oder einzelne Spieler dann teilweise auch mal aus der Aktion rauszuhalten und sie so ein bisschen zu beschützen. Und das hast du halt bei den Celtics gar nichts, weil also Jrue Holiday hat gesagt, bei uns verteidigen sogar die weißen Jungs, was ich irgendwie interessant finde, aber es ist halt
Lukas ist ja Länder oder was?
So, dass jeder halt einfach übernommen hat, dass deswegen ja auch diese ganzen Pick-and-Rolls, die Luca gemacht hat, wurde ja immer geswitcht und dadurch war halt dann auch die Dynamik vom abrollenden Spieler halt einfach komplett raus, weil halt das Vertrauen da rein war, okay, wenn da dann der Kollege Tatum übernimmt, das ist okay, wenn Brown übernimmt, das ist okay, wenn Holiday übernimmt. So bei Porzingis, da haben sie schon ein bisschen mehr versucht, ihn so ein bisschen, also jetzt nicht raus aus der Aktion zu halten, aber ihn halt absinken zu lassen, also halt droppen zu lassen. Aber das war ja auch bei Design und da wurde dann halt ein bisschen mehr rüber gekämpft, aber ich fand das schon ziemlich eindrucksvoll, dass man einfach gemerkt hat, so die wussten ziemlich genau, wie sie spielen wollen.
Ja.
Die wussten ziemlich genau, was sie machen können, um halt Dallas so ein bisschen aus der Komfortzone zu bringen, beziehungsweise halt so die beiden Stars mehr oder weniger 1-gegen-1 spielen zu lassen über große Strecken des Spiels. Und das haben sie halt echt sehr, sehr, sehr gut in die Tat umgesetzt. Der einzige Run, wo man mal zeitweise das Gefühl hatte, Dallas spielt sich so ein bisschen in den Rhythmus vor Anfang des dritten Viertels. Aber wie gesagt, auch da, das war ja nur Shotmaking. Da waren auch keine leichten Abschlüsse für irgendwen sonst dabei.
Da sind die schweren Würfel dann gefallen.
Und das war schon, finde ich, auch ein Kontrast zu dem auf der Gegenseite, wo ja auch viel Matchup-Hunting betrieben wurde, aber daraus dann halt schnell weitergespielt wurde, um dann irgendwie was zu finden. Und da, also, das war halt auch etwas, was jetzt die Teams bisher gegen die Dallas gespielt hat, in der Form einfach nicht machen konnten, war, hey Luca, wen nimmst du denn jetzt, der nicht irgendwie gut ist und wer dich nicht kochen kann, war schwierig. Also halt gerade in der Starting Five, beziehungsweise mit den vier Wings plus Porzingis, die haben ihn halt immer wieder in die Aktion reingeholt. Und er hat das dann teilweise, also ich fand gerade so, wenn jemand versucht hat, gegen ihn aufzuposten, das hat er ganz gut gemacht. Also da hat er auch ein paar Steals dabei gehabt, aber wenn er derjenige war, der dran war mit einem Closeout, das war halt oft relativ mies. Oder es sind halt Leute an ihm dann einfach vorbeigerannt und er ist dann halt nicht mehr weiter zurückrotiert und so. Und es gab halt für ihn nicht wirklich mal eine Possession, wo er nicht arbeiten musste defensiv. Und das ist, glaube ich, ein echt großer Unterschied zu dem, was sie jetzt gerade gegen Minnesota erlebt haben, wo halt einfach einige Offensivspieler jetzt bei weitem nicht so involviert sind wie andere und man halt eigentlich einen primären Initiator von allem hatte. Bei Boston kann halt jeder Spieler eigentlich mal der primäre Initiator sein, wenn es vorteilhaft für das Team ist. Und wenn dann der Ball schnell weiter bewegt wird, dann entstehen halt viele offene Würfe. Und da wird Luca halt defensiv besser spielen müssen, als er es in dem Spiel getan hat. Das Ding ist nur, wie viel Energie hat er dann noch für die Offense, wo er sie natürlich auch braucht. Und das passt natürlich, also es gehört natürlich auch alles zu dem großen Plan, den Boston allgemein verfolgt, der halt besagt, lass Luca hinten und vorne so viel wie möglich arbeiten, gib ihm nichts Leichtes und gib ihm keine Hilfe. Und das, also in dem Spiel hat das echt ziemlich, ziemlich brutal funktioniert.
Ja, und die Frage ist ja auch, wie gut kann Luca defensiv noch spielen? Also wir haben ja schon gesagt, er verteidigt besser oder vielleicht in diesen Playoffs so gut wie noch nie, aber was ist quasi sein defensives Ceiling? Also und da gerade in so, wenn er dann irgendwie rund um die Dreierlinie gegen kleinere Guards verteidigen muss, also gegen White oder Holiday oder selbst gegen Tatum. Es gab eine Possession, sah das relativ gut gemacht und er arbeitet, aber es ist halt, ja, also wie viele Möglichkeiten hat er und wie du sagst, wenn er sich dann aufreibt, wie sieht es dann vorne aus? Und ja, ich fand auch so diese Vielseitigkeit von Bostons Offense hat halt Dallas Defense generell ziemlich zugesetzt. Also, dass sie halt dieses Spacing haben, dass sie dieses Passing haben, dass sie verschiedene Leute haben, die attackieren können, dass sie verschiedene Leute haben, die treffen können, oder dass sie halt, also das war so dieses Ding, Dallas war eigentlich so immer am hinterher rotieren quasi. Und sie haben halt, glaube ich, schon gehofft, durch diese Switches, dass so ein bisschen, zumindest nicht so sehr ins Rotieren zu kommen, dass sie dann irgendwelche Dinge öffnen, aber sie haben halt dann durch die Matchups halt Dinge geöffnet. Und das hat halt dann irgendwie nicht funktioniert. Und auf der Gegenseite, also gerade so dieses Ding, ich meine, am Anfang, oder halt, dass Tatum am Anfang gegen Gafford stand und gegen Lively, das war halt so ein Ding, was du auch angesprochen hast mit den Switches. Also dann kommt halt einer von den beiden hoch und dann, gut, dann übernimmst du den halt. Also ne, dann steht halt Tatum gegen Luca und dann ist das schon okay.
Genau, und Brown und geht Brown, halt mit dem
Brown geht, mit, ne? Genau, und genau.
Kriegt halt noch die Absicherung im Zweifel von Big Man.
Genau.
Das fand ich eh auch ziemlich gut, also auch gerade in der zweiten Halbzeit, wie sie es dann auch geschafft haben, im Kollektiv so den Ring zu beschützen, auch wenn es da, wenn dann mal kollabiert wurde und auch wenn dann einer der Mavs-Spieler mal einen Drive hatte oder eine Möglichkeit näher am Korb. Es kam halt echt immer dann schnell noch ein weiterer Arm dazwischen oder so.
Ja, oder Brown haben sie schon echt gut gemacht. Hat abgeräumt gegen Derrick Jones und gegen Kyrie. Also sie haben es wirklich, es war für Dallas, naja, optimales Spiel klingt, für Dallas, für Boston, optimales Spiel klingt immer ein bisschen hochtrabend, aber sie haben es schon, sie haben ihre Vorteile schon nahe des Maximums genutzt, fand ich, oder sehr extrem gut. Und wie du sagst, also selbst so Sachen, ich fand auch so ein paar Kleinigkeiten, ich meine, du hast gesagt, Hauser durfte alleine, aber es war dann so ein Ding, dass Brown dann so leicht drüber rotiert ist. Also er hat nicht gedoppelt, aber er hat sich halt gezeigt, so nach dem Motto, okay, und halt auf der von Luca aus gesehen linken Seite, zu der Luca ja gerne auch Richtung Stepback geht. Das war dann irgendwie so, also Hauser ist allein, aber er ist nicht allein so ungefähr. Und das sind so, das waren so Kleinigkeiten. Oder dass sie dann manchmal vielleicht, wenn Horford kam, dass sie dann nicht unbedingt geswitcht haben, sondern dass Horford dann so ein bisschen runtergegangen ist gegen Luca. Ja. Also dass sie halt so, es waren so, Boston war jetzt nicht so, wir machen jetzt dieses eine Ding und das funktioniert, bis es nicht mehr funktioniert, sondern es gab unterschiedliche Looks. Sie haben auch situativ dann irgendwie entschieden und dann irgendwie halt in dem Fall auch richtig entschieden. Und das hat, glaube ich, Dallas irgendwie den Zahn gezogen. Und der Run, wie du sagst, so im dritten Viertel, das war einerseits irgendwie Shotmaking, andererseits war das vielleicht auch so ein bisschen so eine Phase, in der Bostons Offense nicht mehr ganz so dynamisch war wie davor, in der sie vielleicht ein bisschen weniger dieses, okay, wir ziehen einfach zum Korb und wir versetzen die Defense in Bewegung irgendwie durchgezogen haben. Aber dann gab es halt auch ganz schnell diesen 8-0-Run. Den Tatum dann mit einem Dreier abgeschlossen hat, nachdem sie den Ball extrem gut bewegt hatten. Und da haben sie auch die Zone wieder mehr attackiert. Gab dann, ich glaube, kurz darauf noch einen Dreier von Horford nach einem Kickout. Also
ich glaube, da wurde dann insgesamt sogar ein 14-0 Run drauf.
Ja, genau. Also und waren dann Ende Drittes waren sie wieder mit 20 vorne. Und dann war es im Endeffekt, ich glaube, 5 Minuten vor Ende hat Jason Kidd ja schon die Starter dann raus. Also, oder ein bisschen Luca und Kyrie raus, aber.
In diesen 4 Minuten vorm vierten Viertel hat sich Jaylen Brown auf jeden Fall den Finals-MVP schon verdient. Das ist jetzt, glaube ich, durch.
Ja.
Aber das war echt gut. Also ich fand auch, sie waren halt in den Minuten davor vorne so ein bisschen, haben sie halt so ein bisschen einlullen lassen, weil die Mavs da auch kurzzeitig irgendwie mit ihrem Switching, glaube ich, ein bisschen so den Rhythmus genommen haben. Es gab ein paar ein bisschen faule Possessions, sage ich mal, wo sie halt einfach ein bisschen zu langsam in alles reingekommen sind, dann auch ein bisschen, also halt Contested Jumper genommen haben und nicht so richtig fokussiert schienen, so wie vorher. Und dann gab es halt diese Auszeit und danach kamen dann Tatum und Brown beide einfach in jeder Possession zum Korb, also einer von beiden, und hat da was forciert. Also Brown hat da, glaube ich, innerhalb von 40 Sekunden oder so Lively 2 Fouls angehängt, der dann bei 5 war und runter musste, was, glaube ich, der Defense schon ziemlich geschadet hat, auch bei den Mavs. Sie haben halt dann wieder ihr Drive-and-Kick-Game forciert, wieder paar Dreier getroffen und die Defense war halt einfach elitär. Deswegen, also, weil du es eben meintest, so mit dem nah am Optimum, ich fand die Celtics defensiv brutal in dem Spiel, also auch so vor allem in einigen Phasen war das echt unfassbar gut. Und was die Offense angeht, fand ich eigentlich, abgesehen vom ersten Viertel, was natürlich ziemlich, ziemlich galaktisch war, hätten sie eigentlich auch deutlich besser noch spielen können. Also hatten sie schon noch Luft nach oben, hätte ich gesagt. Das war jetzt noch nicht so die beste Version ihrer Offense, die wir gesehen haben. Aber es war auf jeden Fall eine, die mehr als ausreichend war. Das natürlich war auch ein gutes Spiel. Aber ich fand, sie sind teilweise immer noch so ein bisschen zu lässig mit dem Ball umgegangen. Manchmal hat es so ein bisschen zu lange gedauert und es war gut, aber es war jetzt noch nicht so, dass ich sagen würde, das war jetzt offensiv eins der besten Celtics-Spiele. Eher ein solides.
Es ist vielleicht auch so ein bisschen der Fluch der schnellen, hohen Führung. Es ist sehr oft so, also gerade auch, ich meine, bei den Celtics kennt man es ja auch, und es ist so dieses Ding, du hast halt, du spielst so ein erstes Viertel, du rennst auf einmal weg und bist mit 17 vorne, und im zweiten Viertel läuft es ja dann teilweise ähnlich, beziehungsweise du kannst noch ausbauen, teilweise mit fast 30 vorne.
Ja, 29
war es. 29, genau. Und dann ist es vielleicht auch so, dass dann schleicht sich vielleicht auch sowas ein und dann geht auch mal, dann kommt auch mal so ein Run wie der von Dallas. Also ich will es jetzt nicht nur darauf schieben, aber das ist halt so, ja, diese, haben wir ja schon oft gesehen, dass man dann, es ist, glaube ich, auch einfach normal, dass du mit so einer Führung, dass es dann schwer ist, gerade wenn das andere Team natürlich auch noch versucht, irgendwas zu machen. Und ich meine, Dallas hat ja schon mal einen riesen Rückstand gegen die Clippers wettgemacht, wie ich ganz am Anfang gesagt habe. Und dass das Team es versucht und dass man dann vielleicht, dass es dann nicht optimal läuft. Aber ich fand so in diesen Phasen, in denen es halt eng war, war es schon richtig gut. Und diese Reaktion dann eben auf diesen Run der Mavs, die war halt schon auch so dieses Ding, okay, nee, also mag sein, dass ihr jetzt nochmal auf 8 rankommt, aber mehr auch nicht. Also es war dann schon so dieses so ein bisschen Statement setzen. Ja. Und das war, fand ich schon, also auch so, gerade so, weil man ja das bei Boston immer mal wieder in Frage stellt und wie reagieren sie. Also in dem Spiel, fand ich, haben sie extrem gut reagiert. Dallas hat ja auch versucht zu reagieren, nämlich mit Maxi Kleber auf der 5. Hat das jetzt, also war ja unter anderem Fortschubble Lively, es war auch irgendwie die Defense, war so ein bisschen, war ja auch so ein bisschen das Ding. Es hat jetzt halt nicht so funktioniert mit der Rim Protection. Also auch wenn Lively wichtig ist für die Defense, aber es war jetzt halt nicht so wie in den Serien vorher. Hat Boston aber im ersten Moment jetzt nicht wirklich eingebremst oder hattest du einen anderen Eindruck mit Kleber auf der 5?
Nee, hat's nicht. Also ich hatte auch, also ich war mir gar nicht sicher, ob das da primär um die Defense oder primär um die Offense ging, weil ich schon das Gefühl hatte, dass die Mavs auch gesehen haben, dass sie halt vorne ein bisschen wenig Platz hatten teilweise und dass halt Boston auf diese Dynamik der klassischen Center ganz gut vorbereitet war und dass man halt deswegen dachte, okay, dann versuchen wir halt einen weiteren Shooter draufzustellen. Das Problem, und das habe ich ja irgendwie in den Playoffs auch schon ein paar Mal gesagt, bei Kleber ist halt im Moment, das ist alles theoretisches Floor-Spacing. Der guckt nicht zum Korb im Moment, wenn er den Ball bekommt. Und er hatte auch jetzt wieder 2, 3 Dinger, wo er auch einfach hätte werfen können. Und gerade in einem Spiel, wo Dallas echt eigentlich zu wenig Dreier hochbekommen hat und vor allem zu wenige offene Würfe, da wäre das halt eigentlich schon ganz gut gewesen, wenn er da dann abdrückt. Und das ist, glaube ich, schon was sie machen müssen, weil sonst ist halt dieser Effekt, den man davon sich erhofft, dieses, wir ziehen das Ganze ein bisschen auseinander, wir schaffen ein bisschen mehr Platz, das wird halt verpuffen, wenn er die Würfe nicht nimmt. Und
ja, absolut.
Ich fand es halt interessant, dass Gafford, obwohl er halt kein Foul Trouble hatte oder so, in der zweiten Halbzeit fast gar nicht mehr gespielt hat. Der war insgesamt 14 Minuten. Ich fand auch, dass er dabei so aussah, als hätte er ein bisschen Probleme, gerade in der ersten Halbzeit. Und das war ja auch so ein bisschen meine Befürchtung aus Mavs Sicht vor der Serie, dass das für Gafford ein bisschen enger werden könnte, einfach wegen dem Spacing der Celtics, was schon ziemlich einzigartig ist in der Liga, und diesem Auseinanderziehen. Aber es hat mich trotzdem ein bisschen gewundert, dass Kidd so schnell dann von ihm quasi weggegangen ist. Natürlich ist es auch ein Game One und es ist Jason Kidd und er probiert viel. Deswegen spielte dann ja auch Tim Hardaway auf einmal, auch in der Zeit, wo das Spiel jetzt noch nicht entschieden war. Ja. Und also ich glaube, das ist dann schon auch ein bisschen austarieren und das heißt jetzt nicht, dass das über die Serie so sein muss, aber ich fand es schon irgendwie bemerkenswert, dass man relativ schnell so von einem der wirklich der wichtigsten Faktoren der Mavs bisher in den Playoffs, also mit diesem Brummer auf der 5, Rimrunner auf der 5, dass man da halt schon sich schnell dann, also nicht von weg bewegt hat, aber es zumindest reduziert hat, ziemlich doll.
Bin ich jetzt einmal gespannt, wie das jetzt im Laufe der Serie weitergeht, weil es war natürlich jetzt, wenn man sich das Spiel anschaut, also wenn wir uns anschauen, wie gut Dallas genau auf diesen Rimrun reagiert, Dallas, ich weiß nicht, ich bringe den Namen nicht hin, wie gut die Celtics auf diesen Rimrun reagiert haben und wie sie den Mavs genommen haben und dann halt eben noch diese Switching-Defense der Mavs anschaut und sich anschaut, wie sehr halt Gafford oder die Bigs generell, aber Gafford im Speziellen halt auch rausgezogen wurden und dann halt immer wieder irgendwie in Mismatches standen und nicht dort standen, wo man sie ja eigentlich gern hätte, dann war es vielleicht mit Blick auf Spiel 1 verständlich dann zu sagen, okay, es funktioniert jetzt heute nicht, aber wir schauen uns jetzt halt nochmal an, wie wir denn Gafford auch besser nutzen können, weil ich glaube schon auch, dass es besser gibt. Ich meine, Lively war schon durch seine Dynamik, glaube ich, schon wichtiger, aber ich fand auch Lively hatte auch, ich meine, gut, er hatte Foul Trouble, aber auch so generell große, große Probleme. Also es wirkt jetzt nicht so selbstverständlich wie in den Serien vorher. Ja. Und da, ich meine, beide rausnehmen kannst du nicht. Und es war vielleicht, ich meine, du hast angesprochen, auch dieses Ding, wir versuchen halt die Offense vielleicht mit ein bisschen mehr Platz irgendwie mit Kleber dann irgendwie ans Laufen zu bekommen. Aber ich bin jetzt halt gespannt, was quasi das Ding ist. Okay, Spiel 1, nicht wir haken es ab, aber das, was bis jetzt funktioniert hat, funktioniert in Spiel 1 jetzt nicht. Wir versuchen jetzt mal was anderes und versuchen es dann aber vielleicht so ein bisschen mit kleinen Tweaks irgendwie Richtung Spiel oder zu Spiel 2 wieder zurückzubringen und dann halt gucken, wie wir ihn dann besser einsetzen können, wie wir vielleicht auf die Defense der Celtics reagieren können. Weiß ich nicht, ob es Winkel sind, ob du höher einen Block stellst, ob du irgendwie noch Backscreens stellst, was auch immer du dann halt machst. Und wie wir halt, ob wir weiterhin so switchen, ob wir versuchen, die Bigs irgendwie näher am Korb zu lassen, ob das irgendwie möglich ist. Also da, ja, aber das halt für dieses Spiel einfach dann keinen Sinn mehr hatte oder keinen Sinn mehr ergeben hat, zu sagen, wir versuchen es jetzt irgendwie durchzuziehen, weil Boston uns halt rauszieht und weil unser Ansatz dann irgendwie auch nicht funktioniert.
Ja, ich glaube, also das Ding ist halt natürlich auch, wenn du eh schon relativ weit hinten bist, dann musst du ja auch schnell viele Punkte aufholen und da hilft dir helfen dir Dreier
mehr.
Theoretisch ja. mehr als, ja. als jetzt irgendwie Rimruns. Deswegen ja, macht es dann eigentlich schon Sinn, auf das Shooting zu setzen. Ist nur blöd, wenn das Shooting dann nicht da ist.
Wenn das Shooting nur theoretisch ist, dann
hilft es nicht. Und sie hatten echt Schwierigkeiten, also große Schwierigkeiten für Mass-Verhältnisse, halt Würfe, also Dreier zu kreieren. Darin sind sie ja sonst schon echt sehr gut und das hat Boston ihnen echt sehr effektiv genommen.
Welche Antworten sind möglich für Spiel 2? Siehst du irgendwas?
Also was du gesagt hast, mit schafft man das, die Bigs irgendwie ein bisschen näher am Korb zu halten, das würde ich schon sagen, ist was. Ansonsten, was so die Defense angeht, ich fand es ganz interessant, dass man am Anfang eigentlich das Gefühl hatte, sie spielen ein bisschen mit den gleichen Prinzipien wie gegen Minnesota oder gegen OKC, also nach dem Motto, Tatum wird behandelt wie Edwards. Wir versuchen, den Ball auf jeden Fall aus seinen Händen zu forcieren. An sich finde ich das zwar okay, nur das Ding ist, Boston ist ja sehr gut dafür gewappnet, weil die halt dann vier andere gute Offensivspieler auf dem Feld haben, die halt was damit anfangen können. Da frage ich mich, ob man vielleicht so diese Überaggressivität in Richtung Tatum ein bisschen reduzieren kann, um mal zu versuchen.
Ich meine, der kann eh nichts. Also,
eben, warum? Der ist ja eh eine Wurst, der wird ja immer nur getragen von allen anderen.
Ja.
Weil, also eigentlich ist halt Boston vom Setup schon ganz gut dafür gemacht, um so eine Art von Defense dann relativ schnell zu bestrafen. Deswegen weiß ich nicht, ob man dabei bleibt oder ob man das halt vielleicht ändert. Ansonsten, um ehrlich zu sein, ich würde jetzt auch noch nicht die Nerven verlieren. Ne? Also gerade wenn man halt so Leute wie Luca und Kyrie hat. Ich meine auch Kyrie, wenn der im dritten Viertel seine beiden offenen Dreier, die er da hatte, getroffen hat, dann sind sie da auf 2 dran und nicht auf 8. Und dann will ich sehen, dass Boston genauso cool das halt dann wieder umbiegt, wie das jetzt passiert ist. Also es war schon natürlich ein deutlicher und auch verdienter Sieg der Celtics, aber kurze Zeit dachte man schon, hey, vielleicht kippt das hier auch. Das war ja schon so. Deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, dass sie irgendwie alles über Bord werfen müssen, aber sicherlich müssen sie gucken, dass sie halt dieses, so lame sich das anhört, aber dieses Duell der Mathematik nicht so klar herschenken, wie sie das in dem Spiel getan haben. Vielleicht ein bisschen häufiger gucken, dass sie ins Laufen kommen, wobei das gegen Boston auch schwerer ist, weil die halt eine sehr gute Transition-Defense haben. Aber gegen die sortierte Celtics-Defense ist es halt schwer. Deswegen ein, zwei Mal häufiger versuchen, auch vielleicht so in Semi-Transition ein bisschen schnellere Abschlüsse zu forcieren, wäre vielleicht was man versuchen könnte. Und ansonsten mal gucken, würde ich sagen. Das Spiel länger eng gestalten, um zu schauen, wie belastbar ist Porzingis eigentlich, wenn er mehr als 20 Minuten spielen muss. Vielleicht auch versuchen, wie kriegen wir das im nächsten Spiel hin, Porzingis ein bisschen häufiger in Space verteidigen zu lassen, ihn ein bisschen häufiger vom Korb wegzuziehen. Also vielleicht mit mehr Backscreens, mit mehr Spain Pick and Rolls, wo du halt noch einen zweiten Blocksteller mit ranholst und da irgendwie versuchst, so ein bisschen mehr halt einfach so diese Downhill-Dynamik auch reinzukriegen, weil die hatte Dallas halt echt wenig. Also wenn, dann halt nur mit Drives von Luca für Luca, aber nicht mit wie nehme ich andere mit? Das ist halt die größte Frage.
Ja, und ich meine, generell Porzingis ist ja auch so ein bisschen die Geschichte, das war jetzt natürlich, also nicht, dass das immer so funktioniert, aber die Dynamik so, okay, Comeback nach über 30 Tagen Pause, zum ersten Mal überhaupt nicht nur erste Runde Playoffs gespielt, sondern halt über die erste Runde hinausgekommen, Finals, Comeback, eigene Halle, der erste Wurf fällt, der zweite Wurf fällt und dann hat sich natürlich irgendwie so eine Eigendynamik entwickelt. Und es ist, also das Mismatch bleibt und die Problematik für Dallas bleibt, ob das für Porzingis dann halt, und das ist jetzt einfach nur so, auch so ein bisschen die Mathematik, ob es halt weiterhin so gut läuft, wenn er auf dem Feld ist. Es kann ähnlich gut laufen, weil die Würfe, die er hatte, waren gute Würfe. Also es ist jetzt nicht so, dass er da irgendwie, dass er Dinge getroffen hat, die er normalerweise nicht trifft.
Ja, die meisten aber, zumindest, ne?
Ja, genau. Ja, ein oder andere ist immer mal dabei. Aber so grundsätzlich war jetzt nichts irgendwie, wo du gesagt hast, das hat er noch nie gemacht, der Kristaps. Und deshalb, aber dass es halt so ein bisschen sich so ein bisschen angleicht und dann vielleicht, ja, dass man da irgendwie Möglichkeiten findet, ihn vielleicht ein bisschen mehr zu beschäftigen, ihn vielleicht ein bisschen physischer zu beschäftigen oder so, dass es ihm vielleicht ein bisschen ekliger wird. Aber so grundsätzlich, ja, was du gesagt hast, ich würde es auch noch nicht, sowieso nichts abhaken, weil mal abgesehen von Anpassungen gibt es auch einfach, glaube ich, beim Basketball einfach oder generell im Sport Dynamiken, die mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung ausschlagen. Kyrie hat jetzt auch nicht sein allerbestes Spiel gehabt. Das kann auch, also auch begünstigt natürlich durch Boston's Defense, aber das kann auch wieder anders laufen. Und ich freue mich auf Spiel 2.
Ich mich auch.
Es wird spannend. Nacht auf Montag, 2 Tage Pause. War es immer so ein Finals eigentlich?
Mal so, mal so. Aber jetzt ist es so, dass ich glaube, zwischen den Spielen 1, 2 und 3 sind jeweils, ist jeweils lange Pause und dann ist es, glaube ich, nur noch einen Tag Pause dazwischen. Okay. Wer auch immer oder warum auch immer das so geplant ist, aber für Luca, den Arm und seine kaputten Knie ist es wahrscheinlich gut.
Ja. Und für mich immer Geburtstagswochenende
auch. Happy Birthday nachträglich auch. Für dich auch, genau.
Ja. Nee, das ist ja Vorträge, das bringt Unglück.
Stimmt. Ja. Na, sagen wir einfach nur das Wochenende.
Ja, genau. Genau. Kann ich voll durchziehen. Dann bin ich bis Montag wieder fit.
Ja. Und für Pausingolf ist es ja wahrscheinlich auch gut.
Ja. Ich meine, sind wir ehrlich, für alle ist es im Endeffekt gut, wenn du zwei Tage Pause
hast. Ja, ich glaube, genau. Für mich ist es wahrscheinlich auch gut.
Ja, eben. Wenn wir ehrlich sind. Also nehmen wir es gern an und setzen uns dann Montag wieder zusammen, würde ich sagen.
Ja. So machen wir das.
Dann bedanken wir uns jetzt erstmal recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, was unwahrscheinlich ist, aber man weiß ja nie. Es ist auch unwahrscheinlich, dass Sam Hauser Luka Doncic stiehlt. Also von daher, ne?
Oh, aber hast du gesehen, ich hatte doch als, wir hatten doch als in der Vorschau als Frage, was What the Fuck-Moment wird. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, habe ich doch gesagt, Pritchard zerstört einen Lobversuch oder blockt einen Lobversuch, ne? Er hat ihn nämlich nicht geblockt, aber er hat einen verhindert. Also der Pass war auch schlecht, aber er war da irgendwie so.
Er war da,
aber,
ja, okay, so,
ich habe kurz geschrien Bingo, aber es war kein voller Bingo.
Es war kein voller Bingo, aber war schon nah dran. War schon nah dran. Ja,
kann
ja
noch werden im Rest der Serie.
Ja, eben. Ist ja der erste Anfang. Genau, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ihr könnt uns natürlich auch gerne abonnieren, falls ihr noch nicht getan habt und jetzt tun wollt. Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Spotify, YouTube, folgt uns bei X, folgt uns bei Instagram und natürlich Patreon-Seite, patreon.com/Korpiger-Podcast und Korpiger mit. Richtig. Da gibt's extra Content im Laufe der Playoffs, viel im Laufe der Finals wird's auch geben. Und an all diejenigen, die uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an euch. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und jetzt genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt euer Wochenende, genießt Spiel 2 und dann bis Montag hoffentlich. Reingehauen.